Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Yo, Freunde, neue Ausgabe der Championship Round. Es ist Sonntag, 24. April. Ihr hört das Ganze wahrscheinlich am Montag, 25. April. Und ich muss gleich mal mit der Tür ins Haus fallen, Flo. Wie war der Urlaub?
Traumhaft, wirklich sehr, sehr gut. Tat richtig gut. Auch irgendwo körperlich anstrengend, aber ich habe einen Bürojob. Für mich war das super. Ich war sehr viel auf den Beinen, habe wirklich, ich glaube, die sechsstellige Schrittzahl diese Woche geknackt. Also meine Wade hat auch am letzten Tag wirklich nachgegeben, aber aktive Erholung habe ich gebraucht. Ich war viel weniger am Handy, als ich dachte. Ich habe ja auch gesagt, ach, ich werde UFC gucken und wir können aufnehmen. Ich hätte es zeitlich nicht geschafft. Aber es war genau so richtig. Ich hoffe, du kannst Gleiches zurückgeben von deinem Trip nach Italien.
Auf jeden Fall. Du warst in Slowenien, ja, richtig?
Genau.
Schön, schön, schön. Ja, Italien war auch cool. Viel zu kurz. Wir waren nur 5 Tage, aber wir hatten tolles Wetter. Die ersten beiden Tage 20 Grad. Kinder waren sogar im Meer. Sie kommen nach mir, wie man sieht. Das sind auch so Verrückte. Ja, war richtig fein. Batterien sind wieder voll. Akkus sind wieder voll. Ich würde sagen, let's talk, weil es ist so viel passiert an diesem vergangenen Wochenende. Ich meine, 2 Bellator-Veranstaltungen. Tyson Fury gibt seinen Rücktritt bekannt, nachdem er voll abliefert vor 94.000 in Wembley. UFC Fight Night, müssen wir drüber sprechen. Es gibt haufenweise News. Wir haben über die zurückliegende Fight Night logischerweise nicht gesprochen, weil wir im Urlaub waren. Es liegt eine Fight Night vor uns. Es kommt UFC 274. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Du, ich sehe das einfach nur als Luxus. Klar, heute muss man sich ein bisschen sammeln, muss man sich überlegen, über was reden wir denn. Wir können vor allem nicht allzu ausatmend über jedes Thema sprechen, aber als Podcaster und als Kampfsportfan ohnehin, ob man jetzt einen Podcast aufnimmt oder nur als Fan vor dem TV sitzt, großartige Zeiten.
Also. Ja, ja. Ich würde vielleicht als Opening hier ein paar Shoutouts verteilen wieder, so das ist schon langsam so eine kleine Tradition hier. Unterm letzten Video gab es wieder richtig coole Kommentare, habe ich mir gesehen, also die üblichen Verdächtigen hier, Daniel Son, Dirty D, der uns eine tolle Nachricht übrigens geschrieben hat, Thomas Ludwig, Manuel Rüttiger, Tobias Gäbel, Shoutout an Ilo, Shoutout an Murat, an Juventus, an Bennett, an Tyrone natürlich, der darunter kommentiert, den können wir gerne mal wieder einladen, an Blind Heretic, der sich da auch wirklich ein drittes Nasenloch gefreut hat, also danke an diese Community und danke an alle, die das jetzt hören und alle, die noch kein Abo hier haben auf unserem Kanal, abonniert uns bitte. Wir haben schon so viele Spielstunden, also das reicht locker hier, um auf YouTube erfolgreich zu sein, aber wir müssen diese 1000 Abonnenten Grenze knacken. Und da sind wir gerade mal so stabil bei der Hälfte. Die 500 haben wir jetzt durch. Das ist geil, das ist super. Großes Dankeschön dafür. Aber wir möchten diese 1000 Abonnenten-Grenze relativ schnell knacken. Das wäre uns wirklich ein Anliegen. Und alle, die uns regelmäßig hören und Spaß haben und liken und Kommentare verteilen, abonniert uns. Das ist das Allerwichtigste.
So sieht's aus. 500 Abonnenten ist aber auch auf YouTube so ein kleiner Meilenstein. Da schafft man es nämlich, den Community-Tab freizuschalten. Wir haben die Möglichkeit, zwischen den YouTube-Vorschlägen, den Video-Vorschlägen unserer Abonnenten einfach Twitter-ähnlich Fotos, Textbeiträge und dergleichen zu posten. Und in diesem Zusammenhang hätte ich nochmal aufgegriffen, was wir uns ohnehin schon lange vorgenommen haben und was, glaube ich, langsam auch möglich ist mit dieser Zahl an Followerschaft, die wir jetzt bereits schon haben, und zwar ein Q&A. Eine Sache, die auch immer mal gewünscht wurde. Ich meine, klar, wir gehen auf Fragen bereits ein, aber das mal wirklich in einem eigenen Video mit der Aufforderung, stellt uns doch gerne Fragen über Themen, die euch interessieren. Das wäre nochmal so eine Sache, die wir uns auf jeden Fall vornehmen könnten. Und in diesem Rahmen hätte ich genau diesen erwähnten Community-Tab genutzt, würdet es einfach mal aufsetzen, einen Beitrag, hey, hier drunter bitte eure Fragen an alle Leute, die das vielleicht nicht kennen. Wenn ihr auf unseren Kanal geht, habt ihr da ja so Reiter, irgendwie Kanalinfo, unsere Videos und dergleichen. Und dort erscheint jetzt neuerdings bereits der Beitrag Community. Darunter gerne, wenn ihr denn an diesem Q&A teilnehmen wollt, ich fordere euch auf, macht das liebend gerne. Wir brauchen ja auch folglich Fragen, um so ein Video zu produzieren. Darunter gerne kommentieren, sich auch mal durchlesen, was andere gefragt haben, gegebenenfalls irgendwie Daumen hoch geben, damit wir wissen, okay, das hat wirklich großes Interesse, Fragen ergänzen. Ne? Das ist nämlich die coole Sache an diesem Community-Beitrag, dass man das wirklich in einem, unter einem Beitrag hat und jeder eben auch einen Überblick darüber hat, was für Fragen sind denn bereits formuliert worden. Ja, das ist ein Vorhaben, das ich hier an der Stelle auch ansprechen würde und auf das ich mich bereits jetzt freue.
Und das ist wieder ein Plus von YouTube, denn wie viele wissen, lade ich ja die Tonspur unserer Videos, der meisten unserer Videos, wenige Tage später immer hoch als Hackmans MMA Show auf allen Podcatchern. Aber wenn ihr nur hört, wenn ihr nur den Podcast freilich verspätet auch noch hört, dann könnt ihr sowas nicht nutzen. Also schaut vorbei auf diesem YouTube-Kanal, lasst ein Abo da, lasst Kommentare da. Wir wissen nicht, wie lange es die Audiospur noch veröffentlicht geben wird. Das wird irgendwann wahrscheinlich ein Ende finden, weil wir die Konzentration, den Fokus auf YouTube legen. Also Championship Rounds heißt dieser Kanal für alle, die nur zuhören im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, in der S-Bahn, in der U-Bahn, wo auch immer. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß, aber YouTube Championship Rounds, Abo dalassen, das ist wirklich, wirklich wichtig.
So sieht's aus. In diesem Sinne würde ich mal sagen, kommen wir zu den Inhalten, kommen wir zu den wirklichen Folgen. Das klingt jetzt vielleicht sehr doof, das Intro war wichtig, aber zu unserem Gesprächsthema der Folge. Und beginnen mit der UFC Fight Night, oder? Das ist ja immer so die Organisation, die wir priorisiert, würde ich mal sagen, besprechen. Und wir hatten eine Fight Night, die du auch kommentiert hast, soweit ich weiß. Und zu der du, wie ich sehe, ordentlich viele Notizen hast, die ich Hand aufs Herz so ein bisschen unterschätzt habe im Vorhinein. Ich habe mich jetzt nicht so sehr wie auf andere Fight Nights gefreut, dachte mir natürlich als Fan, ich schaue definitiv rein und weiß ja genau, selbst Namen, die man bisher nicht kennt teilweise, können natürlich auch delivern. Aber das war eine Fight Night, die auf jeden Fall geliefert hat. Also war ein bisschen under the radar, vielleicht gibt es ja auch Leute, die nur unsere Gespräche hören, teilweise auch zu Events, die sie gar nicht so sehr geschaut haben. Ich würde auf jeden Fall, wenn das der Fall ist, empfehlen, holt das nach, hat definitiv Spaß gemacht.
Auf jeden Fall und ist wirklich Fakt, wir tun nicht so, als wäre das so. Ich habe dir in der Woche der Vorbereitung, ich glaube am Donnerstag geschrieben, Flo, das wird eine geile Fight Night, habe ich im Gefühl. Ich habe viele Kämpfe geschaut und ja, dann kommt man irgendwie auf so Namen wie Lando Vannada gegen Charles Jourdain. Da kannst du nicht falsch liegen. Das ist immer ein Action-Fight, das sind zwei stabile Jungs. Dann war zunächst ja geplant, vielleicht ist das eine gute Eröffnung, Alexander Romanov gegen Chase Sherman. Der Kampf hat eine ganz, ganz interessante Geschichte. Denn eigentlich hätte ja Romanov einen anderen Gegner gehabt, ich glaube 3 Tage vorher, wurde dann der Gegner gewechselt, Chase Sherman, verrückte Geschichte, springt kurzfristig ein und fällt dann am Tag des Kampfes durch den Medizincheck und Romanov steht ohne Gegner da und kann dann doch nicht kämpfen, aber mittlerweile gibt es sogar einen neuen Termin, glaube ich, ne?
Genau, was man zu der Geschichte noch ergänzen sollte, Chase Sherman wurde vor 2 Wochen, glaube ich, eigentlich aus der UFC entlassen, da er seinen letzten Kampf verloren hatte, kriegt man in solchen Fällen doch nochmal die Chance und sagt, ja klar, bin ich am Start. Aber genau, wie du gesagt hast, er ist jetzt durch den Medizincheck gefallen, aber hat bereits wieder einen neuen Termin, 30. April, also direkt nächste Woche, auf der nächsten Fight Night soll das Ding nachgeholt werden. Ja, geht er halt als absoluter Underdog gegen einen Killer rein, der besser aussieht denn je, zumindest mal physisch. Harter Test, um sich doch nochmal in der UFC zu beweisen, aber ist ein harter Hund, ne? Kommt aus dem Bare Knuckle, also dass der Mann irgendwie keine Angst hat, sich mit anderen Leuten zu prügeln, sollte klar sein. Ich war heiß auf den Kampf, habe auch Romanov wirklich sehr, sehr heiß erwartet, habe ich auch, glaube ich, in unseren Breakout-Fightern für dieses Jahr bereits getippt, also ich erwarte zugegeben ganz schöne Dominanz und ja, war ein bisschen enttäuscht, dass wir ihn diese Woche nicht schon gesehen haben.
Ja, der hatte echt Pech. Also zunächst fällt Tanner Bowser aus und dann springt eben Sherman ein. Das ist ja auch irgendwie so ein krummer Schuh an der ganzen Geschichte. Sherman fällt durch den Medizincheck und wenn jemand durch den Medizincheck fällt und dann niemand etwas angibt, sich niemand rechtfertigt, äußerst irgendwie eine Aussage abgibt, weder die UFC noch das Camp von Sherman, dann macht mich das schon stutzig, denn diese Checks sind jetzt nicht so, dass man die nicht ja, bestehen könnte. Ich meine, ich habe mittlerweile auch die Bisping-Doku mir angeschaut. Wir wissen alle, dass ein Einäugiger einen Sehtest bestehen kann bei diesen Tests. Also
ja.
Gibt mir ein komisches Gefühl.
Bisping hat halt, also im Film selbst, guter Film, wurde ja auch mal gefragt, ob wir da mal was zu sagen können. Also klar, vor allem, wenn man die Geschichte nicht kennt, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, also kennt man die meisten Dinge, die passieren werden, okay, aber wirklich nochmal sehr gut in dem Film festgehalten. Er sagt ja im Film, ich kann nichts dazu sagen, wie ich diesen Augencheck bestanden habe, aber das hat er schon im Podcast und so geleakt. Der war halt bei einem Arzt, der den Zusammenhang mit diesem Augentest nicht gesehen hat. Der wusste nicht, dass daran gegebenenfalls irgendwie eine Zulassung scheitert oder
aber trotzdem kann. Kommt dir einer Backstage zu dir und sagt, siehst du den? Siehst du den?
Ja.
Der sieht ihn halt ab hier nicht mehr und der wird zugelassen zu so einem Kampf, das will ich damit sagen. Also diese Tests sind nicht so, dass da dein Brustkorb geöffnet wird und deine Organe durchgecheckt werden. Das sind einigermaßen oberflächliche Tests. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, weil dann kein Statement kam, aber jetzt gibt es einen neuen Termin. Das gibt mir schon ein besseres Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, an den Augen wird wirklich selten gezweifelt. Also Charles Oliveira hat ja auch mal gesagt, ich bin extrem kurzsichtig. Ich sehe, wenn du wirklich an der anderen Oktagonwand bist, sehe ich dich nicht. Ist eigentlich alles verschwommen. Das ist auch ziemlich wahnsinnig, dass der Typ Champ geworden ist. Aber Bisping, um das nochmal zu vervollständigen, war halt bei einem Arzt, der den Raum verlassen hat. Und hat sich dann all diese Buchstaben, die er vorlesen musste, gemerkt. Hat sich in Reihenfolge, okay, A, X, Z, A, X, Z, A, X, hat sich das wirklich einfach nur stumpf gemerkt und dann geschauspielert, dass er da gerade so ein bisschen rätseln muss und die Buchstaben halt wiederholt.
Also wirklich eine geile Doku. Also ich habe ja hier das Buch stehen. Ne? Buch ist noch besser, muss ich sagen. Ein Buch ist halt immer detaillierter, weil das sind ja Stunden an Inhalt. Das kann man einfach genauer erzählen, expliziter erzählen. Aber es ist eine richtig coole Doku, bei der man ein paar Mal Gänsehaut bekommt. Und wer Michael Bisping nicht mochte, glaube ich, wird ihn auf jeden Fall mehr mögen nach Ansicht dieser Doku.
Ja, ich glaube, es gibt wirklich viele Leute. Du hast es auch über dich gesagt. Ne? Man hat ihn ein bisschen lieben lernen müssen. Ja, ist schon ein Drecksack. Aber genau dafür liebt man ihn irgendwie heutzutage doch wieder.
Ich war immer Team Hendo, ich war immer Team Henderson und da gab es halt nur zwei Lager. Und dann irgendwann habe ich mir aber doch gedacht, ja, der Bisping, der macht das halt, weil er den Kampf verkaufen will. Und er ist ja auch nie so richtig unter die Gürtellinie gegangen. Also Politik, Religion, Familie war immer außen vor. Er hat halt auf den Putz gehauen, hat die Gegner beleidigt, wollte sie verunsichern. Ist ihm auch oft gelungen, muss man tatsächlich sagen. Was immer gestimmt hat, war die Leistung. Und nach so einem Knockout wie Henderson zurückzukommen, da stimmt auch der Charakter. Deswegen stabiler Typ. Aber wir kommen zurück hier zu Romanov. Ja, da habe ich schon das Gefühl gehabt, da hätte ich mein Haus verwetten können auf den Sieg von Romanov. 15-0 im MMA, so viele vorzeitige Siege, echt die Maschine aus Moldawien. Ich freue mich jetzt schon auf die Neuansetzung dieses Kampfes. Ich glaube, das wird ein ganz interessantes Ding, Romanov jetzt auch nochmal in körperlich besserer Form zu sehen. Ich habe den Eindruck, Flo, jedes Mal, wenn er auf die Waage steigt, sieht er einen Ticken besser aus, sieht er einen Ticken professioneller aus.
Ja, der professionalisiert sich richtig. Gruselig, also vor allem, wenn der irgendwie auch noch knackige Hände irgendwie schlagen kann. Ich glaube, der größte Kicker wird jetzt vermutlich nicht mehr mit dem Körperbau, auch wenn er weiterhin physisch noch irgendwie sich verbessert und an sich arbeitet. Aber ja, lass den nochmal ein bisschen präziser im Stand-up sein, Hände besser kommen sehen und dann halt diesen Ringer-Background noch haben. Gruseliger Typ, auf jeden Fall. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass er De Lima mit diesem Front-Arm-Lock heißt, glaube ich. Er hat ihm letztendlich einfach nur aus der Guard den Unterarm auf den Hals gedrückt, damit submitted hat.
Vorarm-Choke.
Vorarm-Choke, ja. Das ist halt wirklich sehr creepy.
Gruseliger Typ. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben zu ihm. In meinen Notizen steht hier, als 7-Jähriger fing er mit dem Ringertraining an. Hätte man kaum gedacht, wenn man ihn so sieht. Und ich habe mir ein paar Kämpfe, natürlich 4 Kämpfe angesehen, so in Vorbereitung auf den Kampf hier, damit ich ein bisschen was zu ihm sagen kann. Und dieser Sieg gegen Roque Martinez war so irre. Ich glaube, den finisht er mit einem Arm-Triangle, aber das war gar nicht das, was mich so beeindruckt hat. Der suplext 120 Kilo schwere Typen, als wären sie Fallobst, als wäre das der Teddybär irgendwie oder so eine Spielzeugfigur, die du durchs Zimmer wirfst. So machen meine Kinder das mit ihren Spielsachen, wie der ausgewachsene Heavyweight durchs Oktagon feuert. Also das ist echt krass. Level Change, Bodylock die und schmeißt die auf ihren Schädel, dass du sagst, okay, lebt der Typ jetzt noch oder kommt schon der Bestatter. Also ganz, ganz irrer Typ. Ganz, ganz krasser Ringer.
Macht er ja auch jeden Kampf. Also er hat irgendwie wird er von seinem Coach, weil er genau weiß, er darf sich nicht verletzen, keine Faxen machen in der Fight Week oder irgendwie auch im Monat davor, wird er von seinem Coach regelmäßig geärgert, Und du musst mal darauf achten, nach jedem Sieg wird er auf jeden
Suplex
Fall
sein.
erstmal seinen Coach durch den Ring werfen, einfach als Rache für diesen letzten Monat, in dem er genau wusste, ich kann jetzt nicht so sehr mit dem Kabbeln, so, ich sollte auf meinen Körper aufpassen, ein bisschen das Tempo rausnehmen, ich darf mich hier nicht mehr verletzen. Und das nutzt wohl der Coach sehr, sehr aus. Das finde ich sehr sympathisch, irgendwie diese Story zwischen den beiden.
Ja, letztes Mal gab es einen stabilen Belly-to-Belly-Suplex. Ich glaube, der hat ihm gut die Luft rausgedrückt, wenn der 120-Kilo-Bomber dann auch noch auf dir drauf liegt. Die andere Seite der Medaille ist natürlich Chase Sherman. Du hast es gesagt, war eigentlich schon wieder gefeuert zum zweiten Mal. Das habe ich auch noch nie gehört in der UFC, dass du zweimal wirklich entlassen wirst. Und jetzt wird er zurückgeholt. Man gibt ihm einen neuen Vertrag aufgrund dieses Charakterzugs, dass der halt den Hörer abnimmt oder von sich aus anruft und sagt: Hey, der Manager sagt, wir wollen diesen Kampf. Wir springen 3 Tage vorher ein. Uns egal, ob der minus 1500 oder minus 2000 Favorit ist. Wir wollen den Kampf. Und keiner wollte Romanov kämpfen. Das muss man halt auch wirklich mal
Verstehe
sagen.
ich.
Absolut, absolut verständlich. Ich meine, vor allem ohne Vorbereitung gegen den Typen anzutreten. Und ja, das hat die UFC belohnt und hat Chase Sherman jetzt einen neuen Vertrag gegeben. Total irre, die Geschichte.
Ja, ist halt die Frage, über wie viele Kämpfe der angesetzt ist. Wobei wir ohnehin wissen, bei der UFC heißt es auch nichts. Du kannst auch einen 4-Kämpfe-Vertrag offiziell nach irgendwie 2 doch wieder auflösen. Keine Ahnung, wie das überhaupt geht, aber gut. Schafft die Organisation offenbar, keine Ahnung, ob da irgendwie noch ein bisschen Handgeld gegeben wird und jetzt verschwinde oder ob die Verträge so aufgesetzt sind, dass das möglich ist. Eigenartig auf jeden Fall. Ja, die Eigenschaft, alles anzunehmen, muss man natürlich wertschätzen und irgendwie ganz klar respektieren. Gibt halt auch Leute wie so ein Kevin Lee, der auch entlassen wurde und halt auch nur Killer gekämpft hat, der rückblickend sagt, ich hätte mal lieber ein bisschen ausgewählter meine Gegner ja nehmen sollen, bringt die, also ja, die UFC ist dankbar, indem sie dir einen Vertrag geben, aber wenn du dann doch wieder irgendwie 2 in Folge verlierst, dann bist du halt gleichermaßen schnell weg. Obwohl man auch zugegeben sagen muss, man hat das Gefühl, es ist nicht bei allen Kämpfern mit den gleichen Regeln irgendwie da gemacht. Also so ein Kevin Gastelum zum Beispiel, bei dem habe ich das Gefühl, es ist viel mehr Dankbarkeit da als bei eben einem Kevin Lee.
Ja, ist einer, der vielleicht auch mehr fürs Auge kämpft und deswegen beliebter ist bei Fans und Offiziellen. Egal, ob er verliert oder gewinnt, er liefert einfach geile Kämpfe. David Zavada ist jemand, der mir einfällt, der halt jeden Kampf annimmt, mit einer Woche Vorbereitungszeit beim Reinfliegen in die USA noch Gewicht machen muss und solche Scherze und ja, ist jetzt nicht mehr in der UFC. Aber mit dem habe ich mich auch mal unterhalten. Ich habe EMC ja kommentiert mit ihm im vergangenen Dezember. Und dann sagt er zu mir, ey, ich würde es genau wieder so machen. Ich bin Kämpfer und ein richtiger Kämpfer nimmt den Kampf an. Ein richtiger Kämpfer ist fit, ist ein ganzes Jahr im Training, wenigstens mal bei 80-90%. Und das ist auch eine geile Einstellung. Also den würde ich übrigens auch mal gerne hier in Podcast holen. David Zavada, ich glaube, der wäre sofort dabei. Was meint ihr? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Peter Sobotta übrigens in 2 Wochen, mein Kommentatorenkollege bei der Zone. Da werde ich einen Termin mit ihm ausmachen. Dann holen wir den Peter hier rein. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu abgeben.
Freue ich mich sehr drauf. EMC wäre ich jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen, obwohl wir ein Preview gemacht haben. Gutes Event, soweit ich gehört habe. Kerem Engecek gewonnen, Erko Yun gewonnen, Dennis Ilbay gewonnen. Ja, irgendwie alle von uns genannten Namen haben dann auch geliefert. Lass uns zur Fight Night, zu wirklich Kämpfen, die auch stattgefunden haben, kommen. Und ja, wie so oft würde ich sagen, einfach beim Main Event beginnen. Oder lass uns doch über Amanda Lemos und Jessica Andrade sprechen. Ein Kampf, ja, der nach wie vor so ein bisschen bei mir unterm Radar auch wahrgenommen wurde. Ich konnte Amanda Lemos zu Beginn erstmal gar nicht so richtig einschätzen. Du hast mir dann ja so 1-2 Denkansätze gegeben. Hier, das war Angela Lee und Montserrat Ruiz. Angela Hill, sorry. Genau, Angela Lee wäre eine Hausnummer, aber das geht ja vertragstechnisch nicht.
Es gibt eine Andrea Lee allerdings, muss man zu deiner Verteidigung sagen.
Nein, KGB. Jetzt habe ich wirklich. Ich habe mir eine Kämpferin ausgedacht. Ich sehe es ja ein. Angela Hill und Montserrat Ruiz, so, das sind die letzten 2 Gegnerinnen. Da hat sie ja wirklich geliefert. Als ich mich dann daran erinnert habe und da hatte ich auch wieder den Stil vor Augen, wusste ich auch plötzlich doch, wie du mir, wie gesagt hast, gute Ansetzung. Jessica Andrade zurück im Strohgewicht mit diesem Kampf. Auch eine Entscheidung, die ich definitiv begrüße, wo ich sage, das ist die richtige Karriereentscheidung. Da sehe ich sie, auch wenn sie natürlich im Fliegengewicht super schnell aufgeräumt hat, hat ja Chookagian, die Nummer 2, die ewige Nummer 2 gefühlt im Fliegengewicht, auch wirklich deutlich besiegt, aber ich glaube, es scheitert halt immer an Valentina, das hat man im Kampf gesehen, auch größentechnisch, technisch, also generell technisch, physisch, das ist, glaube ich, wirklich eine Nummer zu viel für sie, auch wenn sie sogar mal Bantamgewicht war, aber im Strohgewicht mit ihrem ja, mit ihrer Attitude irgendwie, mit ihrer Power, kann sie halt einfach jeder Frau wehtun. War ja auch Championess. Den Kampf gegen Rose hätte sie meiner Meinung nach über 5 Runden den letzten gewonnen. Also die 3. Runde holt sie ja deutlich, da tut sie ja richtig weh. Wer sich das Auge von Rose anschaut und sie daneben, der fragt sich, wie überhaupt Rose gewinnen konnte. Das war eben so, die ersten 2 Runden gingen klar. Und Rose will jetzt nicht sagen, dass das eine Robbery war. Aber wie gesagt, über 5 Runden hätte sie auch den gewonnen. Und ich meine, das ist die aktuelle Championess. Wie viel Zeichen brauchst du noch, um zu wissen, wenn ich das körperlich schaffe, das Gewicht, dann ist das meine Gewichtsklasse?
Hundertprozentig. Ich kann mich erinnern, als Jessica Andrade im Bantamgewicht angefangen hat, haben wir gedacht, oh, die ist kräftig. Die ist zwar klein, aber boah, die hat richtig Wumms. Und meine Güte, ich glaube tatsächlich, dass das Strohgewicht ihre Gewichtsklasse ist. Man denkt jetzt mal an den Slam gegen Rose Namajunas. Ich meine, sie hat Rose schon mal vorzeitig besiegt. Wer hat Rose Namajunas in dieser Eindeutigkeit, mit dieser Dominanz jemals besiegt? Jessica Andrade ist besonders. Ich glaube, ich gebe dir auch recht mit dem, was du mit ihrem Kampf gegen Valentina gesagt hast. Gegen Valentina konnte sie diese physische Dominanz nicht so ausspielen. Valentina ist technisch einfach allen anderen voraus in dieser Gewichtsklasse. Aber hier im Strohgewicht sind nicht so viele Größenunterschiede. Auch so eine Caitlin Chookagian ist ja mal locker einen Kopf größer als Jessica Andrade. Ja,
aber die ist halt nicht so wuchtig so.
Ganz genau. Und hier ist nochmal eine Gewichtsklasse tiefer, nochmal 10 Pfund weniger. Und da sticht halt eine Jessica Andrade sowas von raus. Ich meine, erster Standing Arm Triangle mit Finish in der UFC-Geschichte, also erstes vorzeitiges Ende durch Submission per Standing Arm Triangle. Wer hat das jemals geschafft? Ich meine, okay, ein Arm Triangle am Boden zu kassieren, wenn der Gegner neben dir liegt und den Körperschwerpunkt runternimmt, die Hüfte runternimmt, da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, wenn das Ding fest ist. Aber im Stand, da kannst du theoretisch immer noch drehen. Da ist der Arm war gefangen, da ist immer noch ein Arm frei, da sind die Knie noch immer frei. Den Level an Panik, den du haben musst, um abzuklopfen in einem Standing Arm Triangle in der ersten Runde, das sagt alles aus über Jessica Andrade. Das ist ein Monster. Wenn die dich hat, slammt sie dich auf deinen Kopf oder sie quetscht dir den Schädel weg. Also mit der in Clinch zu gehen, vor allem in den frühen Phasen so eines Kampfes, das ist hochgefährlich. Und Amanda Lemos ist nicht irgendwer, die ist hier mit einer Serie von 5 Siegen in Folge reingekommen. 3 vorzeitig. Die Frau ist in der Blütezeit ihrer Karriere, war auf Platz 10 gerankt und die wird jetzt einfach mal stabil weggemobbt hier von Jessica Andrade. Ich glaube, ja, Abate Estaca is back, wenn es um das Rennen geht im Strohgewicht. Also für mich ist sie vielleicht ein Kampf vom Titelkampf entfernt.
Ja, also ich glaube nicht, dass sie einen kleinen Namen kämpfen wird. Dafür hat sie halt auch selbst zu viel Reichweite. Und wenn sie den diesen Kampf dann dominant gewinnt, den Namen dominant besiegt, dann bin ich da bei dir. Ich meine, wir wissen beide, es ist eine enge Division. Wir haben jetzt auch ein Datum für Rose Whaley, nicht für Rose, für Joanna Whaley. Das kann natürlich immer ein Title Eliminator werden, zumindest mal für Joanna, glaube ich. Wir haben immer noch Miranda Maverick, okay. Aber das wäre doch vielleicht auch so ein Matchup, wenn sie wirklich zeitig, und ich glaube, die Frau ist nach wie vor fit, Andrade, wenn die zeitig nochmal einen Sieg holt gegen vielleicht genau die, Miranda Maverick, ja, bin ich bei dir. Verdient. Also man will ja auch die Besten gegeneinander sehen und ich traue ihr halt jederzeit zu, dass sie eigentlich alle Strohgewichte der Welt schlagen kann. Hat hier auch einen guten Gameplan gezeigt. Also war ja so ein bisschen überraschend abwartend, aber wenn man sich vor Augen führt, ey, Lemos hat wirklich Power, war das ein super Gameplan, auch wenn man sich vielleicht vor Augen führt, wie sie gegen Whaley verloren hat, weil sie da auch wie so ein Bulldozer nach vorne marschieren will. Das funktioniert halt auch nicht gegen jeden Stil, vor allem nicht gegen Frauen, die gleichermaßen mit einer Hand wirklich verletzen können. Gibt ihr dadurch die Ringmitte, aber explodiert ja in den richtigen Momenten und findet dann eben direkt diesen Clinch und daraus das zu machen. Chapeau.
Hast du diesen Gesichtsausdruck gesehen? Dieses, oh mein Gott, was passiert hier mit mir? Ich habe einfach nur unglaubliche Schmerzen und will hier weg von Amanda Lemos Gesicht. Das war furchteinflößend. Also wie gesagt, Leute, schätzt das richtig ein. Wir sind jetzt 25 Jahre plus in der UFC. Es gab noch nie ein Standing Arm Triangle Finish. Wie kräftemäßig. Und ich meine, das muss man auch in dieser Hinsicht nochmal richtig einordnen. Amanda Lemos ist extrem tough, hat extreme Power, vielleicht mit Andrade die schlagkräftigste Frau in dieser Division. Die hat so eine Panik, die kommt da nicht mehr weg. Du kannst immer noch den Körper drehen, du hast beide Knie. Die hat da nichts mehr gedacht, die wollte da nur noch weg. Die wollte einfach nur den nächsten Gullideckel aufmachen und da reinspringen. Das hat mich krass beeindruckt. Ich meine, Jessica Andrade, man hat gedacht, ja, ist jetzt schon lange dabei, aber die ist auch erst 30. Er hat jetzt zum 21. Mal in der UFC gekämpft. Das ist Rekord. Ist jetzt gleichgezogen mit Amanda Nunes für die meisten Siege, alle Frauen übergreifend in der UFC. Ey, die entwickelt sich schön langsam zur Legende. Stell dir mal vor, was das für ein Run wäre, wenn die jetzt nochmal Champion wird. Das wäre total irre. Also das wäre so eine Comeback-Story, würde ich extrem feiern.
Hat, glaube ich, Rose diesen Rekord aufgestellt, wo wir gerade bei Rekorden sind. Titel gewonnen, verloren und wiedergeholt. Ja, wäre sie halt die Zweite. Das ist krass, wie jung dieser Sport ist, dass es diese Rekorde noch alle gibt. Und dass es so Submissions gibt, die noch niemand ausgepackt hat. Mackenzie Dern mit diesem hängenden Kimura hätte auch fast wieder einen Rekord gebrochen. Ja, es gibt noch so ein paar Sachen und das ist halt wirklich spannend. Sonst kann man halt natürlich irgendwie Zeiten verbessern. Schnellster K.O., irgendwie noch eine Sekunde schneller und so. Aber das ist halt, ich meine, du hast gesagt, sie könnte sich zu einer Legende entwickeln. In diesem Geschichtsbuch, in der Kategorie wird sie immer stehen. Sie hat damit quasi einfach ihren Stempel auch für den Sport gesetzt.
Und ich hype sie jetzt deswegen so, weil ich diesen Umzug nach Las Vegas sehe. Die lebt jetzt seit einem Jahr in Las Vegas, ist nicht nach Brasilien geflogen, hat sich da voll niedergelassen mit ihrer Lebensgefährtin. Und wir haben ja schon mal über sie gesprochen, dass sie halt mit Geld nicht so gut umgehen kann und zu Hause in Brasilien so auch zwischen den Kämpfen ein bisschen mit Geld rumschmeißt und so. Ich glaube, die ist jetzt mit 30 in einer anderen Phase ihres Lebens. Die ist gesetzter, die ist gefestigter, die weiß, dass sie noch viel vorhat. Und stell dir mal vor, wo das noch hinführen kann. Ich meine, mit 30 bist du nicht so alt. Da können locker noch 5 gute Jahre kommen oder sogar mehr. Und jetzt hast du da mit 21 die meisten Kämpfe in der UFC, du hast mit 14 die meisten Siege. Es könnte sein, dass wir in 2, 3 Jahren von einem Vermächtnis sprechen, das wirklich einschüchternd sein könnte. Und ich wünsche dir alles Gute dabei. Das war ein verdammt dominanter Sieg und das war ein verdammt eindrucksvoller Sieg. Und alle, die da DAZN geschaut haben, werden meine Reaktion bemerkt haben. Also ich konnte das im ersten Moment gar nicht fassen, was da passiert. Also das war ein Klassenunterschied. Wir sprechen hier von einer Top-10-Kämpferin, die einfach nicht rauskommt und die sagt, hey, ich will nichts mehr abhaben von dem Kuchen, die Party ohne mich. Also war heftig, war richtig heftig.
Ja, wirkte ja auch zu Beginn sehr niedergeschlagen, also durchgehend, aber es gab dann so einen Moment, wo ich so das Gefühl hatte, so der Respekt für das, was passiert ist, ist irgendwie eingesetzt, wo die auch sagten, so gut, war auch schon irgendwie krass, was die gerade mir angestellt hat. Ja, mein Hut, mein nicht vorhanden, ist definitiv gezogen. Jessica Andrade macht als Kämpferin sehr viel Spaß. Ich konnte sie zu Beginn irgendwie auch nicht so richtig ab, vielleicht auch, weil sie irgendwie Rose auf den Kopf geslammt hat und irgendwie die kleine Grimmige war. Aber ich glaube, die ist eigentlich eine sympathische Frau. So das Interview danach und so wirkt schon alles gut. Und dass die sich irgendwie im Leben festigt, ist ja auch eine gute Sache. Die hat wohl auch irgendwie eine Zeit lang ihr Haus abbezahlt, hat dann auch so Onlyfans und so einen Kram gemacht. Da habe ich irgendwie beiläufig mitbekommen. Aber damit dann halt auch gesagt, irgendwie es wurde geleakt, die Bilder. Hat dann aber auch gesagt, ey, ich bereue nichts, ich habe mein Haus abbezahlt, ich bin irgendwie jetzt auch langsam in einer Lage, wo Geldsorgen nicht mehr vorhanden sind. Das nochmal zu dem Thema mit Geld nicht so gut umgehen, kann man sich halt eben auch so einen Trip nach Las Vegas offenbar leisten, wenn ja, dann die Sport nicht mehr Folge kommen.
Jedes Camp wird eine Jessica Andrade gerne nehmen. Klar. Also das ist eine Frau, die verbessert deinen kompletten Stall, also weil alle, die mit der trainieren, einfach wachsen können an der Erfahrung, mit der Power mal umgehen zu lernen und so weiter. Also auch eine witzige Geschichte. Ich weiß, du magst ja diese Geschichten. Die blauen Haare ist ein Dragon Ball Z-Fan, also ist ein riesen Anime-Fan und hat gesagt, ey, das wird jetzt in der Phase meiner Karriere, das wird jetzt Super Saiyan-Mode und deswegen blaue Haare, so ein bisschen den Anime-Charakter in sich entdeckt. War ich eine ganz witzige Geschichte. Blau ist jetzt nicht so meine Haarfarbe, aber hey, ist mal was anderes und vielleicht auch so kennzeichnend für diese neue Phase in ihrer Karriere. Also, why not? Blau macht glücklich, sagt man, glaube ich, ne?
Echt?
Ja, grün ist die Farbe der Hoffnung, blau macht glücklich. Falls ich falsch liege, die Kommentarspalte ist für sowas da. Ne?
Ja, also mit Dragon Ball machst du auf jeden Fall auch Sympathie bei mir gut. Hat meine Kindheit sehr geprägt. Son Goku hat mir auf jeden Fall moralische Werte vermittelt. Danke an dich, Bruder. Weiß jetzt gar nicht, wer da blaue Haare hat, aber gut. Dragon Ball, damit hat sie mich definitiv.
Super Saiyan Level oder so, oder eine Stufe vor Super Saiyan Level, irgendwie so hat sie es im Interview gesagt. Ich habe ein paar Interviews geschaut diese Woche eben, weil ich dann Kram kommentieren musste und da wollte ich ein paar Geschichten erzählen können. Ja, Amanda Lemos jetzt aus der Top 10 raus, ne? Jede Medaille hat 2 Seiten, über die müssen wir auch nochmal sprechen.
Ja, aber auch die, also ja, natürlich, man kann an jedem Background irgendwie auch was aussetzen, plattfüßig, Muay Thai, man kann irgendwie vermutlich in und out um die rumzirkeln. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich mit so Leuten, die irgendwie aus dem Karate kommen, vielleicht wirklich mit so einer T-Shirt Torres, gegebenenfalls gut, die ist jetzt nicht mehr so richtig am Start, vielleicht auch mit so einer Michelle Waters und mit sowas vielleicht ein bisschen ihre Probleme hat, aber ich kann dir auch etliche Namen aufzählen, wo ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass sie einfach durch Power, durch ja auch wirklich gutes Hand-Auge-Koordination, die kann ja ein Kind treffen, auch definitiv.
Alter, der Jab.
Dadurch auch einige Frauen brechen wird.
Der Jab, ich meine, was an Lemos krass ist, sie kann aus beiden Auslagen kämpfen und sie hat aus beiden Auslagen einen richtigen Wumms, wenn der Jab allein schon mal kommt. Die hat Leute auf den Arsch gesetzt, indem sie die einfach mal einen Jab ans Kinn gehauen hat.
Im Strohgewicht, das ist
gruselig, im Strohgewicht. Und ich meine, sie hatte hier einen großen Reichweitenvorteil. Sie ist, glaube ich, auch 6,5 Zentimeter größer als Andrade. Das hat sie in den ersten 2 Minuten, finde ich, auch ganz gut gezeigt. Also wenn es so weitergegangen wäre, wäre das eine 10-9 geworden für Lemos. Hätte, wenn und aber, hätte, Fahrradkette. Am Ende fängt sie sich diesen Arm-Triangle, der auch, das muss ich auch noch sagen, super getimed war. Denn da kommt ja diese linke und die taucht ab und geht sofort rein und schnappt sich, du weißt im ersten Moment, oh, was kommt jetzt? Weil so ein Griff passiert nicht oft in einem Profi-MMA-Kampf auf diesem Niveau. Und ja, bevor sie es bemerkt hat, war es irgendwie schon zu spät. Also konnte sie diesen Schraubstock irgendwie nicht mehr lösen und hatte dann auch nicht diese ja, automatisierten Abläufe abgespeichert, um da rauszukämpfen, hat völlig vergessen, dass sie noch eine untere Körperhälfte hat, vielleicht ein Knie zur Mittelpartie zeigen könnte oder sowas oder drehen könnte,
ich glaub, die
Körperschwerpunkt runtersetzen.
Sorge, sich da vielleicht noch, wenn sie irgendwie abtaucht, so noch tiefer sich selbst reinzuarbeiten. Ja. Aber ja, die Wahl ihrer Attacken war ja auch so recht kalkuliert und sortiert. Die hat ja eher wenig gemacht, aber ich fand eigentlich die Timings, an denen sie ja aktiv wurde, gut. Ihre Leg Kicks sind natürlich auch wirklich vernichtend.
Und da muss man auch sagen, da ist es gut, dass sie flach steht, ja, weil sie eine Powerpuncherin ist. Und nur wenn du richtig flach stehst, kannst du voll reingraben und die volle Power ausspielen. Und bei der Reichweite und bei der Schnelligkeit und Beweglichkeit kommt die auch wieder aus der Schusslinie. Bloß bei dem einen Schlag, wo sie dann eben in den Griff reinkommt, lehnt sie halt nach vorne und schwingt so richtig nach vorne und in dem Moment ist sie angreifbar. Andrade kommt da auch ihre Größe, ihre Gedrungenheit zugunsten. Hat auch Rashad Evans gesagt in der Post-Fight-Show bei ESPN, konnte ich hier bei der Zone-Feed weiterlief, ein bisschen mehr anhören, war ganz interessant. Laura Senko und Rashad Evans haben ganz interessante Dinge gesagt und ja, hat das Ding nach Hause gefahren. Oh, Laura Senko finde ich auch so traumhaft. Also abgesehen davon, dass das eine richtig hübsche Frau ist, finde ich die so gut, was die sagt und wie die das sagt. Die lächelt immer, die hat Bock, die hat Spaß bei dem, was sie macht. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die UFC mal eine weibliche Kommentatorin ans Pult setzt und für mich wäre das auf jeden Fall Laura Senko.
Ja, da arbeiten die ja dran. Die kommentiert schon bei der Dana White Contender Series, zumindest mal hier und da. Da darf
macht
sie schon
kommentieren. Macht einen guten Job. Ja. Macht einen richtig guten Job. Ist super vorbereitet. Das ist immer, ich sage, ein Kommentator kann sich verplappern, kann mal was falsch sagen oder was falsch aussprechen, aber du merkst sofort, die hat Fakten parat, die hat Kämpfe gesehen, die hat sich befasst. Respektiere ich enorm. Kann man von anderen nicht behaupten.
Da gab es ja auch ein paar Seitenhiebe innerhalb der Kommentatoren-Bubble, sage ich mal. Ja. Manche machen es halt auch mit Sympathie wieder gut. Ich brauche so ein DC, sage ich dir ehrlich, auch wenn der manchmal...
Ja, DC, sage ich mal, hat einfach eine andere Credibility. Ich meine, der ist ja Olympia-Ringer und war Champion in 2 Gewichtsklassen. Wenn du mir sagst, der kommentiert nicht gut, er muss ein paar Dinge wissen über den Sport, sonst würde er nicht da sitzen. Und wenn er halt so Übergänge in den High-Crotch-Single und Richtung Rücken erklärt, dann denkst du dir, ah, Junge, das habe ich jetzt nicht so schnell gesehen wie du. Also DC ist schon auch ein guter. Und wenn da 3 Leute sitzen, fängt man ja auch gewisse Schwächen wieder auf, die einer vom Moderationsniveau her hat. Oder wenn er halt dann mal ein bisschen zu sehr ins Kumpelhafte abdriftet, kann ihn John Anik oder Brandon Fitzgerald wieder einfangen. Aber das ist alles gut. Das hat alles seine Berechtigung. Will auch gar keinen kritisieren. Ich sage nur, was Laura Senko macht, auch bei diesen Post-Fight-Shows, wo vielleicht noch 10% der Zuschauer am Fernseher sitzen, richtig gute Dinge, die sagt, die strahlt, die lächelt, die ist begeistert, die ist sowas von drin in ihrem Job, die liebt, was sie macht und das merkst du, das fühlst du und der gönne ich jeden Erfolg, weil das ist wirklich eine feine Frau.
Safe. Hat ja auch mal sogar einen MMA-Kampf gemacht, ist ja auch aus dem Sport tatsächlich.
Ich habe ein paar Amateurkämpfe auch gesehen von ihr.
Sie hat von einem Highlight angeguckt.
Ja. War gar keine schlechte Sache, was ich da gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, war halt mit so einer Kartoffelkamera aufgenommen. Muss man nicht ein bisschen erahnen, was da passiert hier und da, aber gut, so war es. Ich dachte eben, als du den Namen Rashad Evans erwähnt, dass er gegebenenfalls sogar Trainer von Andrade ist, aber das habe ich falsch erwartet. Ich habe das mit dem Move nach Las Vegas gar nicht mitbekommen. Wo hat sich denn Andrasch vorbereitet? Weißt du das?
Hatte ich mir hier irgendwo, warte, ich muss nochmal, ich habe schon fast den Mülleimer geschmissen. Ich glaube, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich hoffe, ich finde es noch.
Okay.
Auf jeden Fall lebt sie halt da seit einem Jahr und plant auch da zu bleiben. Jetzt habe ich das, ich glaube, das liegt jetzt ganz unten im Mülleimer, aber egal. Gut.
Okay, sie hat sich in Vegas vorbereitet und ja, wird, wie du gesagt hast, jedes Camp auf jeden Fall verbessern. Ich kann mir halt auch super vorstellen, dass die mit so einem Fliegengewicht, also der Männer, auf jeden Fall gute Sparingseinheiten macht, 100%. Und der nicht das Gefühl hat, gut, jetzt hier ist nur Techniktraining, ist eine kleine Frau. Die kann auch einem Brandon Moreno im falschen Moment wehtun.
Ja, 100 Pro.
Hab auch gar nicht darauf geachtet, wer in ihrer Ecke ist. Egal, ich wollte dich nicht in schlechte Momente bringen, in Momenten, in denen du schlecht vorbereitet wirktest. Hast du sicherlich, ich habe viel gutes Feedback über dich übrigens bei Twitter mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, weil der gute Hans Dampf das alles hochgeliked hat, habe ich es mitbekommen.
Shoutout an Hans Dampf.
Bester Mann, auf jeden Fall.
Wir lieben dich, Bruder.
MMA Ultra, so habe ich ihn immer betitelt.
Auch ganz, ganz feiner Kerl, tatsächlich.
So wie ich ihn erlebe, wenn ich mal mit ihm geschrieben habe, definitiv auch.
Sehr reflektierter junger Mann. Gerade auf der Instagram-Seite von Jessica Andrasch, aber red du nur.
Ja, kommen wir zum Co-Main-Event, würde ich einfach sagen. Wir waren jetzt hier bei dem ersten Standing Arm Triangle, das ist natürlich eine krasse Sache, aber was auch auf jeden Fall krass ist, 3 Kneebars in der UFC hinzulegen. Das hat nämlich Claudio Puelles hinbekommen, und zwar gegen eine absolute Legende, die eigentlich all diesen ganzen Kram kennt und ja auch vorher in einem Heel-Hook-Versuch, ich würde sagen, chillt, also komplett ruhig bleibt, gefühlt keine Gefahr wahrnimmt, Clay Guida. Da musst du schon krasse Tricks auf Lager haben, um den mit einer Sache zu überraschen, im Grappling oder im Ringen. Wie gesagt, Claudio Puelles hat das geschafft. Ja, Clay Guida wirkt wie immer erstmal aggressiver, bisschen motivierter, bounced da irgendwie durch den Cage und will ja seinen Druck machen, seinen typischen Clay Guida, ist halt bereit, in eine Faust zu rennen, um eine zu verteilen. Versucht so einen Takedown noch 30 Sekunden. Puelles greift erstmal so den Nacken, zieht ihn dann mit so einem Underhook in seine Guard, will da, glaube ich, erstmal kurz ein Triangle, dann doch eine Armbar, dann doch wieder ein Triangle und greift dann doch wieder zu einer Armbar. Sieht man halt, wie, ja, was heißt verwandt diese Griffe sind, aber wie leicht diese Transitions von Triangle zu Armbar sind, hat er wirklich jeweils einmal gewechselt. Und phasenweise, wie das ja so oft ist, so beides gegriffen, dass A, die Beine waren verschlossen, dass Triangle eigentlich zugehen kann, aber Z eben auch schon am Arm.
Du hast halt 15 Möglichkeiten aus der Position und Clay Guida chillt halt einfach in der Position. Also was los mit dir, Alter? Hast du überhaupt keine Gefühle? Also,
mochte ich so sehr.
Auch ich habe wirklich, schaust dir an auf der Zone, ich habe live runtergezählt, er hatte immer seinen Bruder Jason dabei, der eben so hin und her fotzt, so bevor den Kämpfen, wo ich hier so für die Zuschauer so runterzähle, okay. Für alle, die es noch nie gesehen haben, chillt mal, Leute, das ist normal. 3, 2, 1, jetzt kommt und kommt dann mit der Ohrfeigenserie. Ist halt einfach ein geiles Duo, die beiden.
Auf jeden Fall. Aber ja, ich mochte, also das mag ich auch immer wieder aufs Neue. Auch wie sehr er sich selbst abfeiert, wenn er rülpsen muss. Ist auch so, okay, was ist mit dir, das Live-TV? Aber naja, diese Szene, wie er da kniet, den Arm wirklich tief unter den Oberschenkeln von Puelles hat, eine Situation, wo wirklich viele Leute echt panisch geworden wären. Und der dreht halt einfach nur den Kopf weg, um nicht ins Gesicht geboxt werden zu können und wartet halt, dass mal was passiert. Er will umgreifen und zirkelt da ja quasi um seinen Gegner, um sich rauszuarbeiten. Also den Moment perfekt erkannt, wenn er sich bewegen musste, dann sich richtig bewegt. Ja, holt da diesen Arm, den Arm wirklich raus. Ich dachte in dem Moment natürlich, ab jetzt ist er sicher, aber Puelles greift halt innerhalb einer Sekunde nach diesem Bein und holt diese Kneebar, sein Signature Move, hätte ich so nicht erwartet, vor allem eben nicht in dieser Geschwindigkeit. Ich war wirklich kurz so ein bisschen baff, hab gerafft, was passiert ist, aber irgendwie auch nicht so ganz.
Parana Vale Tudo heißt das Camp, glaube ich, von Andrasch, und mit diesem Camp und in Zusammenarbeit mit dem PI macht sie Weightcut, Strength and Conditioning und so das Ganze drumherum. Aber Parana Vale Tudo, glaube ich, heißt das.
Okay, also ist mit dem Camp in die USA.
Genau, und da wird auch dann quasi der Coach ist mit dabei, aber da gibt es jemanden vom PI für Strength and Conditioning, da gibt es jemanden, der macht nur den Weight Cut. Das war halt am wichtigsten für sie, um in dieser Gewichtsklasse leistungsfähig zu sein. Das wollte ich noch nachreichen. Jetzt ist das auch weg und abgehakt. Aber ja, du hast vollkommen recht. Was erwarte ich mir, wenn ich einen Kampf sehe? Ich erwarte mir, dass du dich anstrengst und alles im Oktagon lässt. Prinzipiell ist mir mal wurscht, ob du gewinnst oder verlierst, wenn ich merke, du wolltest gewinnen und hast alles gegeben. Und ein Typ, der 3 Nibar-Submissions holt, in der stärksten Organisation der Welt, der kann so einen Nibar wahrscheinlich ziemlich gut. Deswegen ist es keine Schande, gegen den per Nibar zu verlieren. Aber Clay Guida ist der Verlierer in diesem Matchup und ich möchte einfach mal mit ihm anfangen, weil ich meine, Typ ist jetzt seit 20 Jahren dabei, ist im Fight Wing der Hall of Fame mit diesem Kampf gegen Diego Sanchez. Der war irgendwann mal Leichtgewichtschampion bei Strikeforce und hat jetzt, glaube ich, über 30 UFC-Kämpfe, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ja, 33. Kampf für die Organisation. Ich lese dir mal ein paar Gegner vor. Din Thomas, Nate Diaz, Diego Sanchez, Kenny Florian, Rafael Dos Anjos, Anthony Pettis, Benson Henderson, Brian Ortega, Charles Oliveira, BJ Penn, Jim Miller, oh mein Gott, es ist nicht mal die Hälfte, was der Typ hier geleistet hat, was der Typ gesehen hat in dieser Organisation, wie der Typ immer noch in Form ist mit 40, das wie der Bock hat, wie der Bock hat. Ey, der ist körperlich in der besten Form seines verdammt hat
ich auch das Gefühl, hat dieses Sixpack gesehen, da dachte ich mir auch.
Shredded. Also der Typ ist einfach eine Inspiration. 56. Profikampf. Können wir darüber bitte mal sprechen? Der ist immer noch konkurrenzfähig. Okay, der gewinnt in dieser Phase einen, verliert einen, gewinnt einen, verliert einen. Aber wir wissen genau, was passiert, wenn Puyes den Nibar hier nicht bekommt oder abrutscht. Dann macht wahrscheinlich Clay Guida die Pace und den Druck und gewinnt die Runde irgendwie. Also das ist alles nicht so abwegig. Ich meine, sein Druck, sein Kampfgeist, sein Herz ist auch mit 40 immer noch ein Problem für viele Kämpfer in dieser Division. Vielleicht, okay, nicht mehr für die Top 10, aber alles, was danach kommt, muss erstmal an dem vorbei. Und ja, wie gesagt, was erwarte ich mir von dem Kämpfer? Ich erwarte mir, dass der alles gibt und Bock hat und da reingeht und gut vorbereitet ist. All diese Boxen checkt irgendwie Clay Guida. Trotzdem verliert er diesen Kampf. Aber ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben, weil der Kerl von der Einstellung her einfach nur sensationell ist. Weil du kannst nicht immer der Beste sein im Leben. Keiner kann überall immer alles. Und Clay Guida ist mit Sicherheit kein filigraner Supertechniker oder irgendwie Super Saiyan Kickboxer. Nein, er kann gut ringen, das weiß er. Weiß auch alles, was er nicht kann. Aber er strengt sich an und gibt immer alles. Und ey, finde ich verdammt inspirierend.
Ja, definitiv. Also technisch kann er natürlich trotzdem viel. Er ist ein super Ringer. Er kann natürlich super einstecken. Und da könnte man sagen, okay, das ist auch so ein bisschen physisch gegeben. Aber es ist halt vor allem auch viel Willenskraft, einfach in einem Kampf zu sein, dieser Dog zu sein, wie die Amis so schön sagen, der er eben ist. Man kann natürlich auch sagen, Ermüdung muss man auch irgendwie, kann man mental einfach nicht akzeptieren und weitermachen. Und dieser Dog ist vermutlich auch jemand, der meistens noch eine Minute länger kann. Aber er kommt halt mit 40 immer noch regelmäßig über Cardio. Und das ist nicht nur Willenskraft, das muss so ein harter Arbeiter sein, auch in diesem Alter noch. Das ist halt wirklich eine Sache, vor der man einfach den Hut ziehen muss.
Die ganze Geschichte von dem Kerl ist einfach ultra krass. Ich meine, ja, war ein guter Ringer und hat dann nach der Schullaufbahn sozusagen als Zimmerer gearbeitet, heißt er Carpenter. Und ja, alle Kumpels sind halt saufen gegangen von ihm. Die sind halt abends in der Bar gesessen und er hat gesagt, nee, ich wollte halt nicht so enden wie die und ist ins Training gegangen und ist beileibe nicht der talentierteste Striker oder Fighter allgemein, aber ist halt einfach ein Arbeitstier, hat eine Arbeitsmoral und das hält dich lange in dem Geschäft. Talent, ja, das bringe ich ein paar Jahre durch, aber irgendwann ist das halt vorbei. Und der Typ hat es halt zu 90% mit Willen gemacht und das ist auch für jeden da draußen muss das einfach ja, so ein Booster sein, weil wie gesagt, ich sehe mich nicht als talentierten Menschen. Ich muss mir irgendwie alles erarbeiten im Leben, nicht so richtig gut konnte. Aber hey, wenn man dranbleibt, wenn man hart arbeitet und klar Grundlagen und Voraussetzungen mitbringt, kann man es weit bringen. Also Hard Work beats Talent every day.
So sieht's aus. Hab im Urlaub von einem Nike-Sweater gestanden, auf dem stand Hard Work Pays Off und sehr lange überlegt, mir zu kaufen. Aber hab's dann nicht getan. Ja, Clay Guida würde dieser Pulli auf jeden Fall stehen, der würde den Spruch auf jeden Fall representen.
Er ist dieser Pulli.
Genau, er hat ihn vermutlich kreiert und Nike hat das Okay dafür abgeholt bei Clay Guida, ob die den so drucken können. Ja, ist schade, ihn verlieren zu sehen, aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo so ein Veteran wie er, glaube ich, auch einfach nur denken kann, okay, hat er krass gemacht. So. Also er wurde da ja nicht irgendwie gebrochen und war dann doch jemand, der einsehen musste, boah, ich bin halt nicht mehr der Jüngste, der kann wirklich immer noch länger, auch wenn er, ist halt ein junger, harter Arbeiter, der hat langsam mehr Kraft, mein Kind verlässt mich oder dergleichen. Der hat ja nicht danach gedacht, Mann, F, ich bin 40, sondern krass, der Junge hat mir echt noch was gezeigt, mit dem ich in dem Moment nicht gerechnet habe. Also ich glaube, das ist eine Niederlage, mit der Clay Guida dafür, dass es eine Niederlage ist, ganz gut leben kann. Und für Claudio Puelles ist natürlich eine Riesensache, Clay Guida mal eben in der ersten Runde zu submitten.
Eine
Mein
Wahnsinnskerbe, die du da in deinen Gürtel schnitzt. Das ist einfach ein Hall of Famer, ein legit Hall of Famer. Und wie schnell er halt die Transition macht, ich
Das ist
glaube, du
super.
hast eine halbe Sekunde Reaktionszeit. Der dreht da rum ums Bein und wenn du da nicht das andere Bein an den Hintern nimmst und rausschiebst oder scootest und schaust, dass er den Grip verliert, eine Sekunde ist zu spät.
Das ist
Das ist
gut.
wirklich so krass. Also, das ist vielleicht eine Sekunde etwas mehr, wo du Zeit hast, dann noch irgendwas zu machen, aber. Ja, das ist krass. Und du merkst auch sofort, wie Clay Guida durchs Oktagon humpelt und checkt, ob das hintere Kreuzband da noch drin ist, weil
Ja,
eine
das Bein
Sekunde.
war überstreckt auf jeden Fall.
Ja, und jeder, der mal in einem Kniebar war im Training, lieber klopfen, wenn man sich nicht sicher ist. Bei einem Beinhebel allgemein, wenn du we nicht weißt, was passiert, oder wo zwickt es jetzt gerade, die nächste Sekunde kann es ratsch machen und dann machst du ein halbes Jahr gar nichts.
Das ist eine Sache,
Und
die man unterschätzt, wenn man, also keine Ahnung, so die ersten Sachen, in denen man mal gesteckt hat, ist vermutlich so ein Kimura und so, da kommt der Schmerz langsam und du raffst langsam, ey, es wird zu weit, lass mal jetzt doch. Heelhooks, Kneebars, das ist halt, das kommt quasi innerhalb einer Sekunde.
Das
Das
ist
ist schon
keine
krass.
Intelligenzsache, das ist eine Stolzsache. Das muss man ausblenden im Training. Ich kenne einen Typen, ich sage jetzt auch den Namen nicht, ich habe einen Gym mit einem Typen trainiert, der war Arzt, super intelligenter Kerl, ist immer öfter in Amerika auf Geschäftsreise gewesen, hat dabei Athos trainiert
Krass.
und richtig guter gewesen. Also, boah, der war eine Handvoll, das sage ich dir. Und war was war das? In einem Heel Hook und hat nicht getappt. Und du hörst so richtig das Knacken. So einen Meter neben mir rollen die und ich höre so richtig das Knacken und höre einen Schrei. Und da hast du den mal ein halbes Jahr nicht im Training gesehen, ne? Vorderes Kreuzband gerissen. Und ja, was ich damit sagen will an alle, die ambitioniert rollen und es nicht wahrhaben wollen, in einem Footlock oder in einem Kniehebel, wenn du bist und du denkst, ah, ich halte einfach die Schmerzen aus, ah, kein guter Plan. Kein
Bevor
guter
ich
Plan.
eine Anekdote dazu erzähle, was ist Scooten?
Weil du praktisch mit der Hüfte rausschiebst, so Hip Escapes,
Wo ist der Unterschied zum Schwimpen?
oder Shrimpen, Scoot, man
Okay, ist das gleiche. Ah,
genau.
okay. Na, 10th Planet? Wer ist nochmal?
Eddie Bravo?
Eddie Bravo, meine Güte. Eddie Bravo hat erzählt, wie er das erste Mal die Gracies besiegt hat oder einen der Gracies.
Eine geile
Kennst du
Geschichte.
die Story? Die ist so krank. Er hat ja wirklich BJJ quasi nochmal einen neuen Stil aufgezwängt, den man zu der Zeit halt nicht kannte. Mit der Zeit haben natürlich auch die sich ein bisschen drauf vorbereiten können, aber Eddie Bravo hat ja wirklich den Sport weitergedacht, könnte man sagen. Für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, hat halt den großen Namen Gracie, ich glaube, es war Royce, kann das alterstechnisch hinkommen, den besten Gracie der Zeit zu der Zeit auf jeden Fall dann gekämpft und tatsächlich besiegt und zwar mit einem Heel Hook, was ja auch in seinem Stil sehr verankert ist. Und das ist halt so krass. Also es gibt ja vieles.
Müsste Heuler gewesen sein.
Okay.
Heuler Gracie müsste es
Okay.
gewesen.
Ja, es gibt ja viele Stories der Gracies. Die sind ja alle irgendwie so ein bisschen durch. Auf jeden Fall auf eine für diesen Sport positive Art wahnsinnig. Also wer sich die Stories von den Eisbären und so anhört, um da irgendwie mit Kopf runter, um da irgendwie die Panik zu erleben und dann daraus die Transition sich irgendwie zu machen, um dann in Chokes besser klarzukommen. Und so, wenn du gerade mal keinen Sauerstoff im Kopf hast, die sind schon natürlich aus einem anderen Holz geschnitzt. Und er erwischt ihn halt in einem Heel-Hook und weiß, okay, gleich reißt das Ding, warum tappt er nicht? Zerreißt ihm das erste Band und hört nur mit diesem brasilianischen Akzent, it's okay. Und zerreißt ihm das dann, wo er sich auch denkt, er beschreibt halt im Joe Rogan Podcast, ey, es war ein Moment, wo ich schon mal in mich gehen muss und sage, okay, offenbar ist das notwendig. Ich muss jetzt weitermachen. Zerreißt ihm das zweite Band und wieder, it's okay. Und hat ihm halt einfach alle Kniebänder zerrissen, bevor der Typ einfach eingesehen hat. Scheint verloren zu sein, das Ding. Das ist halt so crazy.
Ja, das zwei Dinge. Das musst du mit dir ausmachen können. So,
Ja,
okay,
aber
der
warum?
Teppich
Also.
musste mir das Knie zerrupfen. Ja, weil da geht es um viel Geld. Das ist ein Kampf, über den sprechen die Leute heute noch. Das ist dein Job.
Trotzdem, ich meine, warum noch bitte, du nicht? Das meine ich. Also,
das ist der Punkt. Das ist der Punkt, über den ich dann auch sofort nachdenke. Ich hatte ja zwei richtig krasse Knieverletzungen und du bist halt ein halbes Jahr einfach komplett weg. Und das ist eine lange Zeit und das macht was mit deinem Kopf und du brauchst lange, bis das Selbstvertrauen wieder da ist. Ich springe auf dieses Knie drauf, ich drehe mit diesem Knie und mache Sachen mit diesem Knie. Ah, und dann einfach bewusst in dieser Situation zu sein und sich nicht für den Tap zu entscheiden. Frage ist auch immer, welche Siegchancen hast du noch, wenn du das durchstehst? Okay, lass das mal, lass den Nibar durchgehen. Der fetzt dir das hintere Kreuzband weg. Das ist krass, dass du keine Stabilität mehr nach hinten auf deinem Knie. Da eierst du rum, als wärst du auf Rollschuhen unterwegs. Welche Chancen hast du gegen Top-Kämpfer, wenn der Kampf gerade mal 2 Minuten alt ist, überhaupt diesen Kampf noch zu gewinnen? Es ist so oder so, glaube ich, fast dumm, nicht zu tappen. Deswegen überhaupt kein Vorwurf, weil viele jetzt denken, oh, warum klopft der ab? Der klopft ab, weil er noch ein paar Jahre kämpfen will. Weil wenn 40 das hintere Kreuzband reißt, ist die Karriere vorbei. Ende. Also vor allem der Gewichtsklasse. Sind hier im Leichtgewicht, das ist eine schnelle Gewichtsklasse. Unglaubliche Qualitätsdichte, auch in den hinteren Plätzen, in Anführungszeichen, bei allem Respekt. Aber absolut das Richtige. Also der war so tight, das Knie ist schon knapp am Bersten gewesen. Absolut richtig, da abzuklopfen.
Safe. Also egal, um wie viel Geld es geht, lass es um einen Titel gehen und lass es um 2 Titel gehen. Ich finde es immer dumm, in so Momenten nicht zu tappen. Es ist auch so eine Stolzsache, irgendwie in manchen Chokes lieber einzupennen, als einfach mal zu tappen und zu sagen, ja, du Arsch, hast mich erwischt. So. Ich raff's nicht ganz, aber klar, ich raff auch nicht die Attitude, um in der UFC anzutreten und gegen absolute Topkämpfer in Kämpfe zu gehen, in denen eben alles passieren kann.
Ich bin auch schon in Jokes eingeschlafen, weil man halt denkt, okay, wahrscheinlich irgendwann brennen ihm die Arme aus und er lässt mich los. Das
kenne ich, ja.
Und da reißt kein Band, da bricht kein Knochen. Aber bei so einem Hebel, da sind die Folgen schon schwerwiegend. Danaher sagt ja immer, wenn du die Wahl hast, aus einer Position den Hals zu attackieren oder ein Gelenk zu attackieren, immer den Hals attackieren. Weil auch einer, der sich den Arm brechen lässt, wird einschlafen. Weil wenn das Hirn kein Blut mehr bekommt, dann schläft er ein. Dann verliert er den Kampf, ob der will oder nicht. Den Arm kann er sich brechen lassen. Kann er vielleicht weiterkämpfen. Vielleicht sieht es der Ref nicht oder so und er kämpft weiter. Aber wenn du die Wahl hast, immer Hals attackieren, das ist die tödliche Stelle im Grappling. Aber hier hat es sich auf jeden Fall rentiert, trotzdem abzuklopfen.
Ja, es gibt halt schon aber auch diese Szenen in der UFC, in anderen Organisationen, wo du das Gefühl hast, ein Kämpfer weiß, er hört auch auf, den Arm zu attackieren und man hat nicht das Gefühl, dass der irgendwie noch hofft, der Arm wird müde, sondern das ist eine Stunze.
Ja, hast du recht, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er vielleicht doch loslässt und es nicht merkt oder denkt zum Beispiel an Ortega gegen Volkanovski, der Mounted Guillotine von einem Gracie Black Belt, der ultra tight ist und ich glaube, ich erkläre es mir auch so, dass Ortega in der Phase des Kampfes nicht mehr die volle Power zur Verfügung hatte, denn der Grip saß. Der war eng und der war tief und er mountet, er klemmt noch den linken Arm ein. Alter, da schon mal keine Panik zu bekommen in der Situation und da nicht zu Panik zu tappen, ist ja schon mal eine Leistung. Also es ist ja wirklich, als würde dich jemand ertränken vom Gefühl her. Und ja, das ist halt Volkanovski auch. Aber ja, es ist natürlich, das hat Pro und Contra, das ist eine schwierige Diskussion. Kommen wir einfach mal hier zu Claudio Puyes, 26 Jahre jung, kommt aus Peru, ist dann natürlich ja, der Stolz dieses Landes, weil wie viele gute MMA-Kämpfer gibt es aus Peru? Und ja, 5. Sieg im 6. UFC-Kampf, das sieht ganz gut aus.
Definitiv, guter Mann. Mir fallen ein, 2 Fußballer ein, aber nee, UFC-Kämpfer, da ist man, glaube ich, mit der Einzige. Wäre auf jeden Fall stolz drauf und ich sehe auch irgendwie keine wirklichen Schwächen bei dem Mann, also Grappling absolut versiert, Nibas aus Positionen, in denen man glaube ich nicht so wirklich mit rechnet, auch die Triangle Armbar, die Wechsel sahen ja auch wirklich, wirklich super aus, sieht im Stand gut aus.
Hat mich voll an Lucas Max erinnert, ist ja auch so Luta Livre, das ist ja genau dieses Game, hat mich voll an diesen Kampf erinnert, an seinen letzten. Diese ganzen Boxen abarbeiten, okay, Top Lock, okay, Triangle kommt mir raus, ja, ich switche, nee, Armbar geht nicht und dann, jetzt passe ich mal auf, ja, verteidig nicht, oben in den Nibar, das sind so klassische Luta Livre Abläufe, hat mich voll daran erinnert. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, Modus Operandi, das steht ja bei meinen Kommentarnotizen, Claudio Puyes, Modus Operandi, will den Kampf auf dem Boden bekommen, stark, wenn er die Kontrolle von oben hat, kann aber auch vom Rücken aus gefährlich sein, Ausrufezeichen. Naja, Hätte ich mal gleich wieder e-mailen sollen.
Das stimmt wohl. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, der kann mit der Niederlage leben. Das klingt jetzt doof, aber ich glaube, es ist hier und da auch einfach richtig, dass die Jungen sich durchsetzen. Also Clay Guida hat halt nochmal so ein Jawohl, ich hab's immer noch Moment und Claudio Puez hat wirklich so einen richtigen Push in der Karriere. Das ist so, wie du gesagt hast, eine Kerbe, die man da
In den
Gürtel schnitzt, die einfach, die wird gut altern, die wird immer mit großem Respekt anerkannt sein. Du hast gerade die Namen in Clay Guidas Rekord vorgelesen, dass der eben Pettis und Charles Oliveira und so besiegt hat. Claudio Puez hat da erst den ersten richtig nennenswerten Namen eben jetzt gekämpft und besiegt.
Ja, ist ja auch einer, der früh angefangen hat. Also ich habe da auch mal ein bisschen weiter recherchiert bei Ultimate Fighter Latin America, Staffel 3. Da kam er bis ins Finale, hat da im Finale gegen Martin Bravo verloren, war damals erst 20 Jahre alt, ist jetzt 26. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, obwohl hier keins ist, aber ich sage einfach mal, der Typ hat ja körperlich von der Leistungsfähigkeit her noch nicht mal seinen Zenit erreicht. Ich würde ja mal sagen, in der Gewichtsklasse kommt das so zwischen 27 und 32, wenn man die guten Leute so sieht. Ich glaube, der könnte was werden. Also man sieht auch, wie er sich körperlich von Kampf zu Kampf verändert. Die Fähigkeiten am Boden sind absolut da. Ist ein Rechtsausleger, das ist immer gefährlich. Striking wird besser, wird crisper. Also ist ungeschlagen seit 2018. Entwicklungskurve through the roof.
Ist halt relativ groß fürs Lightweight. Ich meine, klar, wir sehen immer Leute, was weiß ich, Joel Alvarez und so, die es irgendwie nochmal auf die Spitze treiben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einen langfristigen Welterweight nochmal sehen werden. Ja. Aber ja, ein paar Jahre gehen da definitiv. Sieht jetzt körperlich nicht aus, als ob er so super hart struggelt. Der gerade erwähnte Joel Alvarez verpasst ja regelmäßiges Gewicht und kriegt es nicht mehr hin. Und ich frage mich bei jedem Kampf aufs Neue, wann geht's denn jetzt endlich ins Welterweight? Glaub schon, dass die nächsten Jahre Claudio Puez im Lightweight noch antreten kann und da wirklich was reißen kann. Ist ja auch, also wirklich stilistisch mit der Größe, die spielt er gut aus, sowohl im Stand als auch im Grappling. Ne? Die Arme müssen auch bis zum Bein reichen können, um die Nieper so anzusetzen. Gibt ja, also klar, man denkt irgendwie, oder ringerisch ist es oft gut, tiefer Schwerpunkt für die Takedowns und so, aber im Grappling können lange Gliedmaßen natürlich auch eine wirkliche Waffe sein. Die kann
sieht man ja bei Oliveira. Ist der beste Submission-Artist, den wir jemals gesehen haben in der UFC. Ich glaube, ja, hat mehr mit einer Spinne gemeinsam als mit einem Menschen von den Gliedmaßen her. Nicht so viele, aber so lang und so dünn. Ne?
So sieht's aus. Hast jetzt jung erwähnt, wie jung Claudio Puelles letztendlich jetzt noch ist, aber auch bei The Ultimate Fighter war. Eine Frau, die sich hohe Ziele zu Beginn, als sie wirklich gepusht wurde, in der UFC gesetzt hatte. Ich glaube, ihr Ziel war eigentlich mal die jüngste Championess aller Zeiten zu werden. Macy Barber hat da ja auch wirklich einiges an Promotion in der Organisation bekommen, dann nicht so geliefert, vielleicht auch wirklich an dem Druck, der damit einhergeht, ein bisschen zerbrochen. Gab dann auch wieder viel irgendwie doofe Witze im Internet über ihr teilweise nicht so perfektes Distanzmanagement. Aber es ist eine taffe Frau, die auf jeden Fall in vielen Positionen beweist, dass sie MMA irgendwo versteht, ihren Coach zuhört, engagiert im Camp ist. Und hat in diesem Kampf gegen Montana Della Rosa auf jeden Fall geliefert, würde ich sagen. Oft auch in Clinch-Situationen irgendwie, wie erwähnt, gut ausgesehen, ausgestrahlt, dass sie die Situation überblicken kann und ihre Stärken ausgespielt. Okay, vielleicht, es gibt ja auch sicherlich Talente im Striking einfach, vielleicht ist sie dafür nicht. Vielleicht ist es nicht ihre Königsdisziplin, vielleicht hat sie diese Koordination, dieses perfekte Distanzgefühl, das andere Leute mitbringen, tatsächlich nicht. Aber auch da habe ich das Gefühl, sie verbessert sich. Und ja, Montana De La Rosa, einer guten Frau, zwingt sie hier einfach ihre Stärken auf und gewinnt den Kampf ja sehr, sehr dominant, oder?
Ich glaube, man muss da die Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Und ich weiß ja, 3 Euro ins Phrasenschwein und so ist alles gut, aber Macy Barber ist erst 23 Jahre alt. Ja. Das ist richtig krass. Ich meine, die hat in der Contender Series so überzeugt. Das war ein ganz, ganz krasser Auftritt damals. Und dann gewinnt die 3-mal in Folge vorzeitig in der UFC. Du bist gerade mal 20 Jahre alt. Wer finisht in diesen Gewichtsklassen bei den Frauen 3-mal hintereinander? In einer Eindeutigkeit, mit einer Dominanz, wo du sagst, wow, das könnte echt was werden. Also wenn das so weitergeht, wo ist die mit 26, 27? Klar, man denkt so. Und dann kommt für mich ein Knackpunkt in diesem Kampf gegen Roxanne Modafferi, über die wir schon so oft gesprochen haben. Da ist sie minus 850, minus 900 Favoritin und reißt sich das Kreuzband mitten im Kampf. und der Kampf kippt, sie verliert den Kampf und kommt dann zurück und du merkst in diesem nächsten Kampf gegen Alexa Grasso, sie hat nicht so, das funkt nicht so richtig, sie vertraut nicht auf sich und riskiert nichts und ist nicht so sie selbst, verliert dann natürlich auch gegen eine gute Gegnerin. Ich meine, gegen Alexa Grasso kannst du verlieren, eine der besten mexikanischen Kämpferinnen auf dem ganzen Planeten. Aber jetzt geht es wieder in die richtige Richtung und ich glaube, man muss ihr Zeit geben. Sie sagt es ja auch später, I'm at peace now. Also ich habe jetzt so diesen Seelenfrieden, ich bin jetzt angekommen, gesetzt, ich habe die richtigen Leute um mich rum, ich habe mit Team Alpha Male und Uriah Faber so ein Camp um mich rum, die vertrauen mir alle, die geben mir ein gutes Gefühl, ich ruhe in mir selbst. Und jeder, der mal 23 war, der weiß, dass man da nicht unbedingt in sich selbst ruht, aber das ist in dem Sport verdammt wichtig. Und ja, körperlich ist das eine, mental ist das andere, wahrscheinlich bei ihr noch viel wichtiger. Dieser Sieg sollte ihr auf jeden Fall nochmal zusätzlich mentale Stärke geben. Und die Frau hat ein Wahnsinnstalent. Jeder, der über eine 23-Jährige mit ein paar UFC-Siegen lacht oder sich witzig macht, finde ich eine ganz arme Wurst, weil, ich meine, stell dich da mal rein in dem Alter und überzeug da, ihr irgendwie bist gerankt und musst das Ranking verteidigen hier in dem Kampf gegen eine, die viel erfahrener ist, viel älter ist als du. Ey, ich habe allen Respekt vor ihr und ich glaube, das kann noch weit gehen.
Ja, denke ich auch. Und ne, du hast gerade jetzt betont, mit 23 ist man ohnehin nicht so gesettelt. Reindenken, wie es ist, diesen Hype von der größten MMA-Organisation der Welt zu bekommen. Die Bühne, das auch irgendwie immer eingespielt, ihr Statement, ich werde die jüngste Championess. Und da wurde ja auch wirklich einiges an Gewicht auf ihre Schultern gelegt. Da kann man sich eh nicht reindenken, aber man kann sich im Entferntesten vorstellen, wird vermutlich nicht so leicht sein. Das muss man einfach respektieren. Eh mein Appell in jeder Hinsicht an alle Leute, die irgendwie mit mir über derartige Themen sprechen. Ich glaube, so in wirklich auf alles bezogen, diese Motivation, sich in andere Menschen erstmal zu versuchen, reinzudenken. Ja. Und dann kann man auch zum Schluss kommen, okay, krass, kann ich nicht durchblicken. Es geht, ist nicht das Gleiche wie Empathie, aber zu raffen, okay, darin, ich sage immer das gleiche Beispiel, Cristiano Ronaldo von mir aus zu bewerten, dass der ziemlich arrogant ist. Ich komme einfach zum Schluss, okay, ja, ich war ja auch noch nie in dieser Situation, irgendwie der beste Fußballer der Welt zu sein und gut auszusehen und irgendwie, was weiß ich was, stinkreich zu sein. Es muss ganz schön viel mit der Psyche machen. Gleichermaßen weiß ich nicht, wie es ist, mit 23 diese drei von dir genannten Siege zu haben und von der Organisation gepusht zu werden. Dann mal zu verlieren, du sagst jetzt, du sprichst die Verletzung an, muss schwierig sein und dir scheint es wirklich... trotz diesem Spott im Internet, der kommt auch noch dazu, scheint sie wirklich gut gemeistert zu haben. War jetzt kein Kampf, der...
Apropos Ronaldo, wollte ich nur ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, wollte nur sagen, sein Sohn ist gestorben. Ne? Ganz, ganz traurige Geschichte. Deswegen auch Leute mit sehr, sehr viel Geld haben Schicksalsschläge zu verkraften und können die auch nicht mit ihrem Geld bezahlen. Das sind auch nur Menschen wie du und ich und ihr da draußen. Deswegen... ja, manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Man liest so viel gemeine Dinge im Internet teilweise, wo ich mir denke, wieso schreibst du das?
Cristiano Ronaldos Sohn ist gestorben.
Ja, bei der Geburt, glaube ich. Also der Nachwuchs erwartet irgendwie, ich nagel mich nicht fest. Ich glaube, ich weiß nicht hundertprozentig. Ich glaube, es waren Zwillinge und ein Kind ist bei der Geburt verstorben. Und wenn ich mich da reinversetze, ey, da kommen mir fast die Tränen. Ich meine, ich liebe meine Kinder über alles. Wir haben heute Nachmittag übrigens Herkules geschaut, den Disney-Film. Und Tarzan haben wir auch geschaut, wir haben heute Filmnachmittag gemacht und ja, aber hey, alles Geld der Welt kann das nicht bezahlen, ja. Und da muss man auch mal Mitleid haben, das sind auch nur Menschen wie du und ich und auch wenn die vielleicht furchtbar viel Geld verdienen, don't hate the player, hate the game, es gibt Leute, die bezahlen denen halt keine Ahnung wie viel Mille im Jahr und es ist nicht deren Schuld, dass es diese Nachfrage gibt, ja, also Menschen haben Gefühle und kochen auch nur mit Wasser.
So sieht's aus. Ja, Nancy Barber. Stimmung im Keller. Nee, tut mir schrecklich leid. Also jetzt unabhängig davon, ob es Ronaldo ist oder irgendwer, den ich nicht kenne, wenn man das liest. Das muss hart sein. Ich habe gerade kurz an den, ich weiß nicht, wie alt er ist, 12-Jährigen oder so gedacht, dachte irgendwie, was weiß ich, Autounfall. Aber ja, ja. Ist scheißegal, du hast ein Kind verloren. Krass. Ja, schrecklich. Tut mir leid. Schwer jetzt eine Überleitung zu finden. Macy Barber kocht auch nur mit Wasser, hat diese ganzen schweren Phasen überstanden, scheint gesettelt zu sein, an sich zu arbeiten und wie gesagt, beweist in vielen Positionen, vor allem im Clinch, dass sie irgendwie einerseits kräftiger ist, aber auch dieses typische Under-Overhook-Spiel, wie kann ich Positionen drehen, sehr, sehr gut versteht. Auch gut, die Wechsel, die im MMA ja immer die Herausforderung sind, von Striking zu Grappling zum Clinch und zurück, gut gemeistert. Schlägt da Kombinationen ja in der ersten Runde, trifft nicht eine, weil Montana dann im Rückwärtsgang ist, aber holt halt daraus den ersten Clinch, löst oft Positionen und landet dabei harte Hände. Das sind auch so Momente, die muss man gedrillt haben. Da muss man verstehen, okay, jetzt habe ich die Kontrolle nicht mehr, dann kriegst du zumindest noch den Ellenbogen mit. Da waren wirklich viele Szenen dabei, wo ich mir dachte, hey, ich habe dich zugegeben auch nicht als die Future Championess gesehen. Ich war jetzt der Kerne, der irgendein Video zusammengeschnitten hat, wie du irgendwie dich mit der Luft prügelst oder das geliked hat oder verbreitet hat. Dieser Spott über ihr Distanzmanagement. Aber bin dann auch natürlich so fair, wenn ich mir gesagt habe, ich glaube, Champion-Material ist sie zumindest mal in den nächsten 4, 5 Jahren nicht. Du hast auch gesagt, sie ist 23. Das waren Momente, die mir dann doch wieder Hoffnung gegeben haben. Also jetzt vielleicht nicht so weit, aber dass die sich wirklich mal in die Top 5 oder so arbeiten kann, bringt physisch was mit, scheint wirklich an sich zu arbeiten. Und das sind ja die Herausforderungen, an denen es oft scheitert. Wir haben oft gute Striker, gute Ringer, von mir aus sogar gute Grappler, aber es sind die Momente, wo man eben diese Künste verbinden muss, an denen es oft scheitert. Hatte so zum Beispiel mal zu Mason Jones gesagt, der ja perfektes Repertoire mitbringt, aber irgendwie oft nicht zu verstehen scheint, was jetzt perfekt wäre, anzuwenden. Das hat Messi aber in diesem Kampf, finde ich, ganz gut gezeigt.
Auf jeden Fall. Und ich meine, die Gegnerin Montana De La Rosa, mit der habe ich mich sehr viel beschäftigt in der vergangenen Woche, weil ich nicht so viel zu ihr wusste. Und sie ist eine starke Ringerin. Ich meine, Okay. Die war an der Schule Ringerin, die war im Ringerteam. Und die in den Grappling-Sequenzen und in den Clinch-Sequenzen dann doch zu besiegen im Endeffekt, weil die waren ungefähr bei den Positionskämpfen so 50-50, plus minus. Aber Macy Barber findet öfter und mehr Möglichkeiten, um mit Schlägen zwingenden Schaden anzurichten in diesen Sequenzen. Sie underhookt mal und zimmert da mal 3, 4 Mal mit der linken rein oder so. Das war bei Montana De La Rosa überhaupt nicht da. Ja, die hat auch Clinch-Situationen initiiert, hat die Gegnerin mal gedreht und auch mal kontrolliert und auch mal runtergezogen, aber da ist nichts nachgekommen. Da war nichts Zwingendes. Da waren keine Submission-Ansätze, da war kein Ground and Pound, überhaupt kein zwingendes Schlagen oder Treten oder Bearbeiten mit Knien. Da fand ich Macy Barber fieser und giftiger und das hat den Kampf gewonnen für mich. Also sie hat mehr Schaden angerichtet.
Ja, Runde 2 trifft das, finde ich, perfekt. Vor allem da, also man kann diese Rede einfach auf die Runde, finde ich, gut übertragen. De La Rosa springt ihr eine Zeit lang auf den Rücken, bei der stehenden Macy Barber, hat sie wirklich, arbeitet sie zu Boden, kontrolliert sie dann eine Zeit lang länger, als es Macy Barber dann tut. Aber auch wenn man sagen könnte, die Runde ist relativ eng, Macy Barber tut weh und sie nicht. Also da hast du für mich auch das absolut Richtige gesagt. Und ich fand folglich auch die 30-27 genau perfekt. Über Runde 1 und Runde 3 muss man sich nicht streiten. Die holt Macy Barber ohne jegliche Diskussionsgrundlage.
100%.
Starke Performance. Hätte gehofft, dass unsere Zuschauer, wenn du zu diesem Kampf nicht noch irgendwas zu sagen hast, gleichermaßen unsere Folge als gute Performance ansehen. Du hast was zu sagen.
Ja, du magst ja Geschichten. Ich habe, wie gesagt, recherchiert, also zu Montana De La Rosa, weil wir die so selten haben hier. Also war als Ringerin 3-mal All-American an der High School, in den Gewichtsklassen bis 119 und 128 Pfund. Also hat an der High School schwerer gerungen als jetzt in der UFC tatsächlich. Okay. Gut, same day weigh-ins und so, aber you know what I mean. Mhm. Und hat mit 15, also ist ja mit Mark De La Rosa zusammen, den kennen vielleicht auch viele Fans, wurde mit 15 Mutter und hat lange Phasen ihrer Karriere quasi so dieses, Kind ist versorgt, ist im Kindergarten, ich geh schnell ins Training, komm zurück, hol's wieder ab, mach was zu essen und schau, dass ich dann irgendwie wieder ins Training komme. Diese Phasen einfach lange gehabt, wo sie halt so 50% Fighterin war, obwohl sie so ein Potenzial hat und macht jetzt echt krasse Opfer. Also ich habe es mir extra aufgeschrieben, wurde in Helena, Montana geboren, auch witzig, wenn du Montana heißt und aus Montana kommst, und hat dann lebt in Fort Worth, Texas, trainiert aber für die Fight Camps 6, 7 Wochen lang mit dem Team Elevation in Colorado. Das heißt, die geht weg von der Familie. Und die Tochter ist 12, glaube ich, oder so. Ist hart. 6, 7 Wochen weg zu sein und da voll für die UFC-Fights zu trainieren, auch wenn es berechtigt ist. Und der Vater, Mark De La Rosa, sagt, wir sind immer heilfroh, wenn die wieder da ist, weil dann wird zu Hause wieder aufgeräumt und dann gibt es wieder was Ordentliches zu essen und so. Dabei finde ich auch ein krasses Opfer und ich fühle hier, wie gesagt, ich erwarte nur eins von einem Kämpfer oder einer Kämpferin. Gib alles. Zeig mir, dass du alles geben willst. Montana De La Rosa war fertig, hat hier kein Mittel gefunden. aber die bringt krasse Opfer. Und manchmal sagt man ja, okay, über den Kampf müssen wir nicht lange sprechen. Montana De La Rosa hat verloren. Aber was alles dahinter steckt, was drinsteckt in so einer Kämpferkarriere, ich glaube, das ist manchmal viel interessanter als der Kampf selbst. Wenn du 6 Wochen dein Kind nicht siehst oder vielleicht fliegen die mal ein an dem Wochenende und besuchen die Mama. Aber das ist schon krass. Das ist ein krasses Opfer, das die bringt hier mit 27 Jahren. Bewundernswerte Frau, hat nicht geklappt für sie, aber ich hoffe, beim nächsten Mal ist sie wieder Game.
Ja, ich habe ja auch hier und da mal so ein bisschen aufgeschnappt, dass es für viele Leute natürlich auch schwierig ist. Also klar, es gibt viele Kämpfer, die wollen auch das Camp nicht wechseln aufgrund von Familie. Aber du hast ja jetzt eben aus der Highschool-Zeit diesen Spagat beschrieben. Der ist natürlich auch hinderlich, wenn man sich auf Sport auf Top-Niveau vorbereitet. Vermutlich so für den Sportler-Fokus ganz gut tatsächlich, diese 6, 7 Wochen weg zu sein, um mal wirklich nur Kämpfer zu sein. Ja, man hofft dann einfach mal, gut, vielleicht ist die Wohnung nicht so geputzt, aber die werden hoffentlich auch nicht nur Unfug essen. Mark De La Rosa wird schon ein guter Papa sein. Mein erstes Bauchgefühl bei so 15-jährigen Müttern ist immer so, oh no, Krise so, das kann ja nichts werden, aber man sollte das nicht verallgemeinern. Kann eine liebende, sehr engagierte Mutter sein, die ihr Bildung und Werte vermittelt hat und physisch, ist es, also körperlich ist es, biologisch ist es nicht so verkehrt. Ne? Umso jünger du bist eigentlich tendenziell, umso gesündere Kinder gebärst du tatsächlich. Also vielleicht gar nicht so verkehrt. Möchte da nicht zu hart urteilen. Mein erstes Bauchgefühl, ich habe es ja auch ausgesprochen, war oh no. Schwierig, aber wer weiß, was das für eine Mama ist. Auch da wieder, ne, sich reinversetzen, nicht verallgemeinern. Das glaube ich immer, wie gesagt, ein guter Appell. Ein Appell an unsere Zuschauer. Jetzt spreche ich ihn aber aus, wer an der Stelle nochmal das Video zu liken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr es nicht getan habt, ein Abo dazulassen, falls ihr vor allem einen Gefallen an der Folge hattet. Und auch wenn es zu Beginn bereits formuliert war, wir wollen ein gutes Q&A auf die Beine stellen. Wir wollen eine Auswahl möglicherweise sogar an Fragen haben. Wir wollen sehen, welche Fragen aufgrund von Likes unter den Fragen und Ergänzungen die Zuschauer wirklich interessieren. Also befüllt diesen Community-Beitrag. Ich freue mich auf die Aufnahme. Hoffe, wir stellen da was Cooles auf die Beine. Und wenn das euch Spaß macht, wenn es uns Spaß macht, wenn das funktioniert und wir wirklich mal eine Zahl an Fragen haben, dann können wir sowas auch gerne regelmäßig produzieren. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich für deine Zeit und freue mich bereits auf die nächste Aufnahme.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.